willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
So, die 5 Sekunden.
So, wir können losreden.
Let's fetz, Lisa, wir sind Folge 30.
30.
Wir haben einfach wieder Jubiläum.
Ja, schon wieder runter. Wie im echten Leben, es geht richtig schnell.
Ratzfatz geht es. Hey, dann werden wir gleich mal einen 40er haben und dann ist das Jahr vorbei.
Ja, und dann wird es traurig und das passt dann zu unserem Thema heute.
Ja, wir haben ja schon einmal ein bisschen über die Trauer geredet. Das ist ja nicht ein ganzes Thema, wo wir sagen, es ist noch nie bei uns vorgekommen, aber...
Das haben wir immer wieder mal hinabbauen, kommt mir vor. Zu so traurigen Themen, gell?
Ja.
Aber heute haben wir es einmal bewusst eingeplant.
Heute haben wir mal gedacht, wir tun wirklich traurig sein. Und ja, werden uns auch so ein bisschen mal so, da gibt es so gewisse Phasen, was man so durchmacht als Trauer. Und ich glaube, was so ein bisschen Thema ist, warum trauert jeder Mensch ein bisschen anders? Warum trauern, fühlt sich Trauer für jeden ein bisschen anders an? Warum gehen manche Menschen so an das Thema ran? Manche gehen ganz anders an das Thema ran. Und da gibt es eine Dame, die Elisabeth Kübler-Ross. Die hat 1960 ein Modell bzw. einen Trauerprozess gestaltet, kann man fast nicht sagen, sondern...
Ja, sie hat eine Studie gemacht, genau, wo man dann gesehen hat, dass die Betroffenen eigentlich immer ähnliche Phasen durchmachen. Ja. Also sie hat das dann quasi
sie
kategorisiert.
Sie hat sie mit begleitet.
Genau, und hat das dann auch kategorisiert und hat dann gesehen, dass es immer ähnliche Phasen sind, wobei natürlich... quasi der Ablauf immer anders ist.
Genau.
Also es ist nicht so, dass immer jeder mit der Phase 1 startet, sondern das kann natürlich durchgemischt sein und es kann auch sein, dass man eine Phase gar nicht hat, aber sie hat einmal probiert, diesen Prozess, den Sterbeprozess oder auch den Trauerprozess mal in Worte zu fassen, damit man einfach das vielleicht auch besser begleiten kann.
Ja, und ich glaube, dass wenn wir so ein bisschen die Phasen durchgehen und ich glaube, wenn jemand irgendwie, jeder hat irgendwie in seinem Leben schon einmal irgendeinen Trauer erlebt, ob jetzt jemand verstorben ist, ob es Mensch oder Tier ist oder einen anderen Verlust erlebt oder andere Situationen, wo einfach eine gewisse Trauer vorhanden ist oder war, glaube ich, kommt jeder dann so ein bisschen, denkt man, ah, das habe ich schon durcherlebt und so weiter, ohne dass man jetzt weiß, dass es verschiedene Trauerphasen gibt.
Ja.
Und ich kann einfach nur sagen, für mich war mein letztes Ding, wo einfach diese Trauerphasen ganz aktuell ist, wo mein Hund ganz plötzlich verstorben ist, der nicht ganz 5 Jahre alt worden ist. Und das reißt ja einfach mal in dem Moment, wenn man jetzt nicht einen alten Hund hat oder der hat eine Erkrankung oder beim Menschen, ist es ja egal, reißt dir das einmal kurz einen Moment einmal die ganzen...
Den Boden unter den Füßen weg.
Aber sowas von, wo du einfach nicht mehr weißt, die Routinen füllen, der Ablauf füllen, du hast alles hingeplant, egal auch, wenn du jetzt einen Angehörigen pflegst, wo du sagst, okay, und es fällt einfach weg,
diese riesige Bad, was du sagst, der war einfach doof, der war mir irgendwie zuständig, hat Verantwortung gehabt und plötzlich ist das weg.
Ja, und in der Situation habe ich ganz extrem gemerkt, wie unterschiedlich Leute mit Trauer umgehen, also auch vor allem jetzt so also bei uns in dem Fall Tiere. Für jeden ist nicht ein Tier so ein wichtiges Lebewesen auf der Erde oder auf der Welt.
Familie.
Ja, wo man einfach sagt, okay, für den einen, ja, es tut mir leid, der sagt, es tut mir leid für die, dass das passiert ist. Und der andere trauert richtig mit oder ist genauso betroffen. Oder sagt, du, ich kann das voll nachvollziehen, wie es da geht. Mich berührt es jetzt nicht so. Also ich habe sämtliche Dinge erlebt und es ist voll okay so. Weißt du, wenn einer sagt, so wie wenn du sagst, du, ein Tier ist für mich ein Tier, ich kann das nicht so nachvollziehen, wie man so trauern kann. Und da gibt es jemand anders, der dann sagt, du, ich lebe das voll mit, habe vielleicht selber ein Tier verloren. Oder
vielleicht ein Hund, was du sagst, okay, das ist vielleicht ein bisschen ein präsenteres Haustier wie jetzt eine Katze.
Ja, die spürst du nicht. Katze spürst du nicht.
Und ich glaube, alle Hundebesitzer können das, glaube ich, richtig gut nachvollziehen.
Voll. Und es war, muss man einfach sagen, der Hund, ich habe Routinen gehabt, die einfach mein Leben und unser Leben geprägt hat. Und das war schon, und für uns war der Hund alles. Also das war ein Familienmitglied, der hat zu uns dazugehört. Und das ist dann einfach, war eine ganz harte Phase, muss man echt sagen. Und ist in Momenten noch immer hart. Also ich habe so ein paar Routinen auch, was man jetzt dann nachher dann so angeht, wo man so merkt, okay, da kann ich damit gut umgehen. Oder wenn ich den Wind merke, Das ist für mich Dares, das ist für mich mein Wauzi, wenn ich ihn so merke, weil er hat es im Sommer, vor allem jetzt im Sommer, einfach geliebt, auf einem Fleck zu sitzen und wenn es warm war und dann ist der Wind so durchgegangen und der hat sich dann immer so seinen Kopf hingestreckt und das hat er so genossen und unsere Hundezüchterin hat an seinem Geburtstag eben ein paar Wochen später, nachdem er verstorben ist, sowas Nettes und sie gesagt, allein jeder Sonnenstrahl oder jeder Windstoß und das war er, also das war er und jedes Mal, wenn ich so stehe und es kommt so der Wind oder bei dem Fleck, das ist so meine Erinnerung, wo du wo ich so denke, genau, ja. Das ist so, das sind so ein paar Rituale und es ist das Gleiche ist wie bei uns im Garten steht eine Laterne und da leuchtet Tag und Nacht ein Licht. Also das ist
so ein Erinnerungsstück.
Ja, das ist sein Platzerl und das dort leuchtet Tag und Nacht ein Licht. Das brauchen wir und wir brauchen das Licht und das funktioniert so. Aber zu diesen Phasen, was die Elisabeth Kübler-Ross gesagt hat.
Eins muss ich noch anmerken, was mir damals so angegangen ist. Da hast du mir eine Sprachnachricht geschickt und hast dann gesagt, meine Güte, jetzt habe ich so viel Faschiertes in Aktion gehabt. Dabei habe ich ja gar keinen Hund mehr.
Ja. Ja.
Weil das hast du so drinnen gehabt.
Ja.
Und dann ist mir auch bewusst worden, irgendwie, weil ich habe ja nie einen Hund gehabt, weißt du, nur die Katzen. Und klar sind das für mich auch natürlich... haben wir auch einen Hall und wenn die was gehabt haben, haben wir immer, weiß nicht, wie viel 100 Euro beim Tierarzt lassen, schaust dir auch. Aber es ist einfach was anderes. Und vor allem, die waren viel draußen. Weißt, die waren ja nicht so ganz die Hauskatzen und nur drinnen, sondern die waren auch viel draußen unterwegs. Also das war jetzt nicht so, dass der ständig bei dir war, so wie ein Hund doch eher ist. Ja. Weil der streunt nicht immer allein irgendwo herum wie ein Katz. Also ich war nie der Hundemensch oder Hundebesitzer. Und da mit der Nachricht ist mir das eigentlich voll bewusst worden, wie arg eigentlich das ist und was für ein großer Teil der Ares da eigentlich eingenommen hat in deinen Alltag, was was ein Hund eben so anders macht, wie jetzt ein anderes Haustier, vielleicht ein Hamster oder Kotz.
Ich bin die ersten Tage, also eben muss ich dazu sagen, ich war dann ein paar Tage im Krankenstand, weil eben das wäre nicht gegangen, also man hat einen pflegen müssen oder was auch immer, aber ich war einfach zwei Tage zu Hause, ich hätte den Kopf nicht gehabt, dass ich so gehe jetzt da frei arbeiten.
Ja, und vor allem, weil es auch richtig schnell gegangen ist, muss man auch sagen. Also das war innerhalb von einer Woche.
Nicht einmal,
Und es haben auch eure Nachbarn ja auch alle gesagt, das gibt's nicht, ihr wart zuerst spazieren, sie haben den Hund gesehen und euer Hund hat immer so gesund ausschaut, der hat so ein schönes Fell gehabt, so ein glänzendes, schwarzes Fell, also es hätte sich niemand gedacht, dass der was hat.
Ja. Haben wir uns alle nicht gedacht. Und das ist ja das, was auch dieses Plötzliche ist. Wenn du jetzt sagst, okay, du begleitest ihn über einen gewissen Zeitraum.
Du kriegst die Diagnose, du weißt, oh je, weißt du, dann kannst du dich ein bisschen drauf vorbereiten.
Genau, aber wie dann die ersten Tage arbeiten gegangen bin, also die ersten Tage, ich sage jetzt mal eine Woche, ich habe nicht gewusst, wie ich meinen Wecker stellen soll. Ich war überfordert, weil ich bin jeden Tag um 4:30 in der Früh eine halbe Stunde mit dem Hund spazieren gegangen. Jeden Tag, außer mein Partner war in der Früh zu Hause, aber das ist eher selten, weil man hat damals ausgemacht, wenn wir einen Hund heimtun, er ist einfach so ein Morgenmuffel und da habe ich mich in der Früh gekümmert um ihn. Und da bin ich spazieren gegangen und ich habe meinen Ablauf nicht mehr, diese Routine.
Ja.
Ich bin dort gesessen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich Tage gehabt, wo ich dann einfach in der Früh losgefahren bin mit dem Auto in Richtung Arbeit und dann bin ich mein Auto putzen und saugen gegangen bei Tankstellen, die offen gehabt haben, weil ich einfach erst einmal 3 Stunden zu früh in der Arbeit gewesen wäre. Aber ich habe einfach mir hat es voll schwer getan und ich habe jetzt noch immer Momente, wo ich mir denke, eigentlich stehe ich noch immer um die gleiche, also ein paar Viertelstunden später auf, aber ich habe trotzdem noch... Ich trödel dann einfach viel mehr herum. Ja, oder ich sitze dann nochmal in der Küche und da langsam mal frühstücken oder so. Aber ich habe immer noch diese Routinen drinnen und das ist eben, und so wie du sagst, das ist automatisch, dieses Faschierte einzukaufen. Das sind diese Routinen, wie man einen drinnen hat. Und
das Gehirn allein braucht ja ganz lang, um Routinen loszuwerden oder zu ändern. Und das hat man einfach drinnen.
Extrem.
Ja,
extrem.
Auch wenn man ja weiß, okay, das kann ich jetzt anders machen. Das hat man so im Blut, dass das richtig lang braucht.
Ja, und das war auch eine ganz, ganz, also es ist eine schiere Situation, weil eben, es ist kein großer Hund gewesen und wie du sagst, er war präsent. Das ist einfach, der war einfach im Haus, da ist was los und man muss sagen, die Leine hängt noch immer gleich, es hängt noch immer das Futterschüssel gleich und es steht sein Spielzeugkorb, unser Körper steht noch immer eins zu eins gleich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, ich kann das jetzt nicht wegkrammen, weil mich das jetzt da komplett zerstört oder mein Partner und mich. Es gehört aber dazu.
Ja.
Es ist so, wie das ewig
ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich war erst vor kurzem bei dir.
Ja.
Das gehört zum Haus. Also mir ist das gar nicht komisch vorgekommen, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Es gehört einfach dazu. Ja. Also, ich meine, dieses Gestell für die Futternäpfe, die sind leer, aber es steht dort einfach und es steht noch immer dort. Und es wird irgendwann für den nächsten Hund dann einmal stehen, weil es wird sicher noch einer kommen. Aber das ist so ein Ritual, das gehört bei uns so drinnen. Es wird eigenartig sein, wenn die das wegkramen wird.
Das stimmt.
Das wäre einfach, und am Anfang hat man es nicht können, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Aber das bleibt so und das ist so angerührt und das Körperl, das ist seitdem er nicht mehr da ist, das habe ich nie mehr herumgestellt. Das Körperl, das steht so und das muss auch so sein.
Ja.
Aber weil man so ein bisschen diesen Trauerprozess oder dieses Modell von Elisabeth Kübler-Ross, das ist eben eine Phase, ist dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, also dieses Verleugnen. Das ist, glaube ich, das ganz das Erste, wo man sagt, das kann nicht wahr sein, warum passiert das schon wieder, warum vielleicht passiert mir das auch wieder, wenn das immer einer so macht. Ja. Also dieses extreme Verdrängen, was die Leute dann so haben, das vor allem, glaube ich, passiert, wenn so plötzliche Dinge sind.
Ja.
Mehr wie wenn einer sagt, okay, die Oma ist jetzt da gefühlt 120 geworden und wir haben uns jetzt da 15 Jahre darauf vorbereiten können. Aber dieses nicht wahrhaben wollen ist, glaube ich, vor allem so bei akuten Unfällen oder solche Sachen.
Wobei das auch bei langfristigen oder längerfristigen Erkrankungen oder Krankheitsverläufen sein könnte, weil da fällt mir als erstes ein, die lebenserhaltenden Maßnahmen.
Ja, ja.
Das hat auch ein bisschen was mit nicht wahrhaben wollen zu tun. Das stimmt, für mich, dass man sagt, okay, ich probiere alles auf Biegen und Brechen durch. Und oft ist der Betroffene oder die Betroffene dann gar nicht mehr ganz so motiviert, sage ich jetzt einmal, weil die haben einfach oft so weh schon. Und manche sind einfach bereit, dass sie sagen, auch mit einem gewissen Alter, dass sie sagen, nein, wenn es soweit ist, ist es für mich okay, diese Welt zu verlassen.
Ja.
Und dann sind es oft die Angehörigen, die das nicht akzeptieren und auf Biegen und Brechen noch alles probieren wollen. Und das ist für mich auch ein bisschen was zu diesem Trauerprozess oder diesem Abschiednehmen dazu gehört, dass man sagt, okay, ich muss das wahrhaben, dass es das Ende kommt, das Ende naht und vielleicht dann noch einmal genauer hinhören zum Betroffenen, was sagt der eigentlich, wer es gern hätte.
Ja, und das stimmt und das habe ich gar nicht gedacht, dass das eben da auch reinfällt und was dann nämlich auch ein weiterer ein Prozess ist oder ein weiterer Schritt ist diese Wut, wo man dann die Wut irgendwie sucht, die Ärzte sind schuld, die Tierärzte sind schuld, der Autofahrer ist schuld, weil der dort und dort nicht blinkt hat oder was auch immer.
Auch die Angehörigen, also ich habe das immer wieder gesehen, dass Patienten auch ganz arg auf Angehörige reagiert haben. Auch gerade auf ganz nahestehende Angehörige, also dass der Ehepartner oder die Ehepartnerin dann plötzlich wirklich, dass die wirklich aggressiv geworden sind. Oder
wenn sie Entscheidungen getroffen haben für irgendwelche Sachen.
Manche, also das war ganz arg. Also, und die werden auf alles Mögliche wütend. Also ich habe das erlebt, dass einer dann sagt, ja, aber mein Nachbar, der hat sauviel geracht und der hat jetzt keinen Krebs gekriegt und mich erwischt und ich habe nie geracht zum Beispiel. Diese Wut, warum trifft es mich, warum trifft es andere nicht und warum ist es jetzt und was weiß ich. Also, und das ist für mich eine der Phasen, was ganz, ganz schlimmer ist, weil da das unterschiedliche Ausmaße annehmen kann mit dieser Wut und mit diesen Aggressionen und man da auf die Angehörigen ganz wenig Zugang haben.
Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall und vor allem, das ist auch, ich habe bis dato, muss ich auch sagen, irgendwo immer bei jedem Menschen oder beim Server irgendwie miterlebt, dass man sagt, okay, aber ich muss sagen, ich habe jetzt diese Wut, habe ich zum Beispiel gar nicht gehabt jetzt beim Hund, weil ich, glaube ich, gewusst habe, der ist nicht bei uns zu Hause verstorben, sondern ist in einer Tierklinik verstorben. Ich habe nämlich gewusst, wir haben alles, was irgendwie möglich war, getan, weil ich das Fachwissen dahinter habe.
Das hätte ja jetzt auch angemerkt.
Ein anderer Laie oder der, was sich mit dem nicht ankennt, der wird sagen, na, der Arzt hat das und das vergessen, weil ich sage, na, ich habe gewusst, wie wir da aussehen sind, habe ich gewusst, dass der Klinik, wie wir da gefahren sind, wir waren noch nicht verstorben, ich habe gewusst, wenn da ein Ding noch ist, schafft der das nicht organisch mehr. Das habe ich gewusst. Das hätte aber mein Partner nicht kennen oder meine Schwiegermama oder wer auch immer alles da beteiligt war oder das Verständnis habe halt ich, weil ich von dem Ding und ich habe diesen, die alle anderen haben den Wut voll durchgemacht, die volle, den Prozess, diesen Schritt von Wut sind wir da voll dabei gewesen, aber es ist ja voll okay gewesen, aber ich habe gewusst, nein, wir hätten nichts, wir hatten nichts anders machen können, es war so, wie es ist, gell?
Ja, das ist ja oft durch ein schlechtes Gewissen oder durch Schuldgefühle, dass die Wut da entsteht. Also wenn man jetzt der Angehörige ist, so wie bei euch, dass man sagt, hätte ich noch was anderes tun können, hätten die nicht noch was anderes tun können, hätten sie nicht noch, wenn weiß nicht, zu Rate ziehen können, irgendein Konzil noch machen können oder keine Ahnung was. Mhm. Und wenn man natürlich ein bisschen vom Fach ist und das aber einschätzen kann, okay, was ist jetzt im Bereich des Möglichen und was bringt sie eh nichts, tut man sie natürlich leichter.
Ja. Ja, das passt dann nämlich auch, dieses Verhandeln als nächster Schritt dazu, eben wo man dann einem Auswege sucht, eben wo man sagt, okay, hätte ich noch das gemacht, wäre noch das möglich gewesen oder hätte man schneller aufgefahren sollen, dann wären wir vielleicht noch dabei gewesen, obwohl wir wissen, vom Anruf her bis zum Todeszeitpunkt, da hätte man nicht einmal die Hälfte vom Weg geschafft. Nicht einmal nicht, aber es ist trotzdem, hätte man es vielleicht früher gespürt, hätte man das gemacht oder auch gewisse andere Entscheidungen, wenn Angehörige hat man schon noch miterlebt, wenn man sagt, okay, habe ich das jetzt entschieden, dass er das jetzt nicht mehr kriegt, diese Therapie, diese Behandlung, ist schon dieses Verhandeln-Thema ist schon, finde ich, ein ganz präsenter Schritt.
Ja, also ich glaube, dass man das auch im Krankenhaus, im stationären Setting immer wieder sieht, dass dann auch noch die Patienten zum Beispiel sagen, wenn sie in einem Sterbeprozess sind, gibt es noch, komme ich noch in irgendeiner Studie rein, dass oft irgendwas Experimentelles noch machen wollen. Genau. Nehmt es mir auf in irgendeiner Studie, probiert es alles aus quasi.
Ja.
Irgendeine Immuntherapie oder nach irgendeiner neue Chemo oder ist egal was, aber die klammern sie dann an alles und versuchen dann noch irgendwas auszuholen.
Ja, und das ist glaube ich auch von Seiten so ärztlicher oder Pflegepersonal, wo man dann so denkt, boah, eigentlich Hausnummer, der Patient ist voller Metastasen, da gibt es eigentlich nicht und der will, der versucht verzweifelt zu kämpfen und du musst einfach da ganz klar sagen, wir haben keine Wahl, kein Mittel, dass wir den heilen können. Gell? Also,
und da muss ich sagen, das ist klar sagen, das schaffen nicht alle.
Nein.
Und es ist ganz schlimm, also ich habe das echt gemerkt, weil manche probieren das einfach dezent auszudrücken von den ärztlichen Kollegen und sagen dann nicht, nein, es gibt nichts mehr, sondern die versuchen das halt ein bisschen freundlich und schreiben das vielleicht ein bisschen schön. Aber sobald dann nur ein Funken Hoffnung geweckt wird, und er sagt, na, es gibt wahrscheinlich nichts. Wenn du so sagst, dann hört er das wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es doch noch was. Das hört er dann.
Ja.
Also da klammern sie wirklich an jedem Strohhalm, an jeden Funken Hoffnung. Und darum muss man da wirklich ganz klar sagen, was Sache ist. Weil den Leuten wirklich, die versuchen natürlich jeden Hoffnungsschimmer aufzugreifen.
Ja.
Und die würden dann auch alles tun. Und darum finde ich das oft so schwer, wenn die Leute immer sagen, oder wenn das dann so politisiert wird, ob man jetzt ein Krankenhaus zusperren kann oder nicht. Weil man denkt, wenn einer richtig krank ist und wirklich was hat, dann wird er zu einem Experten hin, der wird zu einer Klinik, wo die Erfahrung haben mit der Erkrankung und es ist dann egal, ob der eine halbe Stunde fährt, ob der eine Stunde fährt oder ob der zwei Stunden fährt.
Genau.
Weil du fährst überall hin, du fährst dann nach Deutschland, du fährst, weiß nicht wohin, noch in die USA, wenn du weißt, die haben den, weiß nicht, das lebensrettende Medikament, wenn es irgendwie möglich ist, dann probierst du es. Und dann ist dir wurscht, wie weit das weg ist.
Wir wären nach Wien gefahren mit dem.
Okay.
Wir wären, also wenn er noch stabiler gewesen wäre, dann hätten wir, und wenn er nicht so akut schlecht worden ist, haben wir nicht gewusst, was wir, und er hat ja dann Sauerstoff und alles gebracht, deswegen war er nicht so stabil. Aber wenn wir irgendwie das schon länger irgendwie gehabt hätten, dann hätten wir ihn einpackt, weil du sagst, du fährst einfach.
Da fährst du
und da ist auch, wenn du... Da ist auch Geld egal. Es klingt, also das kann keiner nachvollziehen, wenn er nicht ein dirliebender Mensch ist.
Ja.
Aber wir haben da Tausende von Euros in die Luft gewichst, sage ich, Entschuldigung, den Ausdruck. Aber da haben wir, jede Stunde haben wir unsere Karten hingehalten. Das ist dir egal in dem Moment. Und auch wenn du jetzt da, nicht nur dir oder Mensch, aber auch so Therapien, was du selbst zum Zahlen hast für dich als Mensch, das ist dir egal. Und das ist auch auf der anderen Seite gut, dass es solche Leute gibt, die sagen, du, und ich gehe alles und mache alles, wo dann vor allem im Tierbereich, wo es dann auch Leute gibt, die schaffen sich ein Tier an und dann sagst du, das ist mir wurscht, wie die sterben oder sonst irgendwas.
Ja, oder die setzen es überhaupt schon aus.
Ja, das Leben dann. Wie jetzt da in der Zeitung standen ist, ein Mann wollte seinen Welpen mitnehmen im Flieger und hat nicht dürfen, dann hat er in Wien in der Tiefgarage einfach stehen lassen und ist ja eher Urlaub geflogen.
Na.
Und das sind solche Dinge, wo man denkt, braucht man nicht, gell?
Org.
Ah, ist gescheiter, hätte gar kein Tier, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Dann ist eigentlich der nächste Schritt oder dann eine
Phase.
Phase, danke. Ist dann diese Depression, wo es dann einfach das nicht mehr, dann wird es einfach, okay, es ist real, aber jetzt ist man wirklich so in einer Trauerphase drinnen, wo nachher dann aber auch diese Akzeptanzphase und die letzte Phase da kommt, wo man dann sagt, okay, es tut zwar weh und es wird immer weh tun, aber man akzeptiert es und es wird leichter, das Ganze. Und in diesem Depressiven, in dieser Trauerphase vorher drinnen, ist das halt alles, es ist schwer. Es tut weh, es ist schwer und bis dann zum Schluss irgendwann nochmal leichter wird. Oft, also ich habe das erlebt, wie so nach Begräbnissen ist das für mich dann oft dann so gewesen, wo ich sage, da ist jetzt da so eine Last abgefallen. Weil ich finde, bis dorthin hat man, dass jemand verstorben ist, schon schlimm, dann hat man so viel zum Organisieren, dann ist dieses Beten, dann ist dieses Begräbnis, dieses, was sich so zieht. Und das für mich ist immer dieses Begräbnis und dieses Abschließen, wo ich mir denke, okay, und jetzt kann jeder für sich selbst das verarbeiten, weil so schaust du jetzt immer irgendwie und irgendwer muss in der Familie der Starke sein. Mhm. Irgendwer muss da das Zepter übernehmen und sagen, so, und jetzt, der hat aber in dem Moment nicht Zeit, dass er trauert, sondern dem kommt es dann erst irgendwie danach. Nachher.
Also ihr Begräbnis sei mir ganz schlimm empfunden. Also vor allem, weiß ich nicht, irgendwie du bist... keine Ahnung, wenn dann alle zu mir kommen und diese Beileidsbekundung und so machen, das ist irgendwie ganz schlimm, weil du stehst dann dort oft schon ein bisschen länger vor der Aufbahrungshalle zum Beispiel, bevor das Begräbnis anfängt und dann kommen alle zu mir und du bist selber schon sehr traurig und dann siehst du so viel Leute und die auch so traurig sind. Und dann hast du irgendwie so viele negative Emotionen auf einen Haufen. Und irgendwie denkst du, es ist so schön, wenn viele Leute kommen und sie vielleicht noch von diesen Menschen verabschieden wollen. Das ist irgendwie eine Ehre. Aber auf der anderen Seite, wenn du vielleicht auch andere Verwandte und nahestehende Angehörige siehst, wie schlecht, dass es denen geht. Also das ist für mich
und ganz arg. Das wird jetzt immer mehr, dass auch drinnen steht, bei den Begräbnissen, Beilatsurkunden, Bekundungen wird der Abstand zu halten. Das wird immer mehr, finde ich.
Also ich finde, das war für mich der schlimmste Part.
Ist dieses
das, vor allem, weil es vor dem Begräbnis ist. Ich weiß nicht, ob es leichter wäre dann noch irgendwie, nach dieser Verabschiedung auch irgendwie. Ich weiß es nicht, aber davor, wo du eh schon, weiß ich nicht,
findest du
so
nicht,
angeriert dass, bist.
Ja, voll auch. Und findest du nicht, dass diese Stimmung, nachdem das Begräbnis zu Ende ist, dann schon oft so eine gelöste auch ist,
ja,
wo
total.
Man dann auch so lachen kann über gewisse Dinge, wo es dann auch schön ist, dass man zusammensitzt und über den Verstorbenen redet, aber dieses
Gurascheißen,
Frankfurter Softessen.
Nein, die Leute essen was und du redest und es werden aber keine traurigen Geschichten erzählt, sondern es werden lustige Momente aus dem Leben, vielleicht mit dem Verstorbenen erzählt.
Ja.
Und also es ist ja ganz oft so, dass du noch über die Person sprichst und weiß ich nicht, aber das ist dann irgendwie gelöster.
Ja. Extrem. Also ich finde, das ist wie so ein Schalter.
Genau.
Wenn's, das ist so wie bei uns bist du am Friedhof und wenn die Kolonne weg ist quasi und das alles erledigt ist und dann zum...
Fällt es ab.
Fällt es voll ab, dieser Druck, finde ich.
Und darum, das ist die Bekundungen da schon vorher, wo du eh schon irgendwie angeredet bist, weil du gehst dann hinterm Sarg zum Beispiel noch zum Friedhof. Das sind ja alles irgendwie eh schwere Wege.
Ja.
Und dann noch vorher, wo jeder zu wie kommt und die umarmt und irgendwie, weiß ich nicht, da brechen irgendwie so viele Dämme. Also das habe ich als ganz schlimm empfunden eigentlich.
Was ich, diese Beileidsbekundungen habe ich jetzt da schon, ist schon ein Thema, aber was meine beiden Opas waren bei der Feuerwehr zum Beispiel. Und da ist beim alten Rüsthaus, ist das der Sarg immer stehen geblieben und dann hast du die Sirene nochmal eingeschalten, gell?
Ja,
und
das letzte Aufbohren, oder? Sagt man nicht.
Der, und das war für mich das Schierste.
Ja.
Das war so, weißt du, weil man einfach so diese Sirene einmal so und dann, wie es dann wieder zurückgegangen ist, der Signalton oder wie auch immer das nennt. Sorry, Tontechniker, Feuerwehrmann.
Tontechniker und Feuerwehrmann, er hat echt viele Berufe.
Viele
Aufgaben.
Genau, aber das war für mich immer so, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein Moment, wo es dann irgendwie noch das Ganze, die ganze Zeit hat auch wieder. Aber man muss sagen, dieses Trauerthema hat sich extremst verändert. In der früheren Zeit, da weiß ich noch, wie meine Omas und so weiter, da hat es einfach Phasen gegeben. Ich weiß nicht, wie lange das man nachher...
Ein Jahr tragst du schwarz.
Ein Jahr, genau.
Normal. Also was ich kenne, ist das ein Jahr
schwarz.
Und da haben die Ehefrauen, weil meistens waren sie die Frauen, weil die ein bisschen länger leben, die haben ein Jahr... Schwarz dran.
Oder sie haben Selene angefangen.
Sie haben die Fliegengitter ausgehaucht. Weil wir so gute Tutorials liefern.
Ja, genau.
Nein, aber die haben ein Jahr lang schwarz getragen.
Ja. Ja. Aber arg, und wenn man das so anschaut in der heutigen Zeit, hat man 3 Tage Sonderurlaub, wenn deine Eltern versterben, irgendwie so im 2-3 Tage, irgendwie sowas.
Ja.
Und du musst nachher, dann wird automatisch von unserer Gesellschaft irgendwie, ich meine, man darf es nicht alle über den Kamm scheren, aber nicht alle Firmen, aber man wird irgendwie überwartet, okay, passt, du hast genügend trauert und jetzt funktioniert es wieder. Und dass das aber nicht so spürt, das Leben, das ist dann, das hat sich schon sehr geändert. Also dieses Thema, alles, was so Trauer ist, auf der anderen Seite ist es schon ein Tabu. Mythe immer noch, in gewissen Bereichen, finde ich. Und in gewissen Bereichen ist es das ganz Extreme geworden, eben ist in diesen sozialen Medien. Egal, ob jetzt da dieser schwarze Banner, was dann drüber dann wird, die Kerze, die dann
im Profilbild brennt. Ja,
brennt, ja. Oder auch diese Reisen, die virtuell, die Leute, lass das Licht nochmal oder lass den noch einmal den Menschen um die Welt gehen und dann teilen das 50.000 Leute irgendwo ein Bild von einem verstorbenen Menschen in den sozialen Medien, was ich ja immer ganz schräg finde. Also
ich finde es auch arg, wenn die Leute... Also wenn man weiß, der ist jetzt da verstorben an dem Tag und das ist einer der ersten Dinge gefühlt, was die Leute machen, ist, dass sie Profilbild ändern und eine Kerze rein tun.
Ja. Wo jeder einfach Bescheid weiß.
Aber vielleicht, ich meine, traue es individuell, vielleicht brauchen die das.
Das ist vielleicht für sehr ritual.
Vielleicht brauchen die Beileidsbekundungen. Ja. Also wie ich jetzt sage, ich möchte gerne Umstand nehmen. Ich brauche das jetzt nicht, weil ich bin jemand, der wahrscheinlich eher still trauert für sich. Mhm. Das war auch meine Oma zum Beispiel so. Mhm. Der das mit sich selber ausmacht. Und und ich glaube, dass ich vielleicht auch, meine Mama ist auch eher so der Typ, und ich glaube, dass ich ja eher so bin, logischerweise. Man kriegt das ja ein bisschen mit, dass wir das eher für uns ausmachen und dass ich da jetzt nicht das in die Welt tragen muss, prinzipiell.
Nein, ich auch nicht. Also das
hätte jetzt mein Profilbild nicht geändert, deswegen. Oder ein paar.
Ich hätte gewartet. Das ist, aber ich finde, das wird ein Ritual sein für den Leuten, aber ich weiß ja nicht so ganz genau, was ich ein bisschen schräg finde. Persönlich ist, wenn sie dann so ein paar Influencer oder ein paar andere dann so irgendwie einen schwarzen Hintergrund posten und vielleicht irgendwie nur ein Wort oder irgendwas und dann...
Abschied.
Irgend so ein Teaser aus sie zu hauen und wo dann sagst, okay, wo jeder sich denkt, boah, oh Gottes Willen, was ist passiert? Dann kommen ganz viele Aufrufe über das Profil und so weiter. Und er hat gesagt, Auflösung, ich nehme mir jetzt ein paar Tage Auszeit und jeder wartet schon drauf, bis er endlich eine nächste Story postet, dass wir wissen, okay, wer ist verstorben? Mama, Papa, Kind, Hund, Katz, Maus, was auch immer. Oder es ist doch nur der übernächste Nachbar, oder sie haben irgendeinen Unfall miterlebt, oder es ist doch eh nicht, oder sie wollen dann nicht darüber sprechen. Das ist das, was mir am allermeisten gefällt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann nicht einfach viel auf Klicks aufgeht, oder auch diese, jeder darf trauern, wie wir gesagt haben, wie jeder, wie er es möchte, aber auch wenn du dann so Live-Übertragungen siehst auf TikTok oder von irgendwo anders, wenn wir so Namen nennen, oder wo sie eben Videos aufnehmen, wo sie einfach beim Weinen gesehen wird und dann einfach nichts dazu schreiben. Weißt du, wo ich mir denke, okay, das
komisch.
Ich würde es gerne wissen. Das ist das Gleiche, ich würde es wahnsinnig gern wissen, manchmal, wie manche Leute verstorben sind bei den Patenzetteln. Geht es dir nicht auch so?
Ja, schon. Also wenn es jetzt jüngere Leute sind, weil man denkt, man, was wird der Mensch gehabt haben?
Mir wird mehr auch um den Hintergrund über den Menschen manchmal so, weißt du, was hat der vielleicht gearbeitet?
Vor allem, wenn er einen coolen Batezettel hat, weil es gibt ja manche, die richtig kreativ sind. Ja, genau. Das ist schon cool.
Ich hätte einfach gern so einen Steckbrief dazu.
Einmal bitte den Lameslauf.
Das wäre, also da geht's aber mehrere Leute.
Sind da mega kreativ und total lieb gestaltet.
Ja, mega. Und da würde ich viel mehr gern wissen.
Geschichte wissen.
Und, die Hintergrundgeschichte.
Aber das war schon, deswegen habe ich mir entschieden, mit Erwachsenen zu arbeiten und nicht in die Kinderkrankenpflege zu gehen, weil einfach die Erwachsenen und vor allem auch die älteren Generationen einfach schon eine Geschichte haben. Und man so bei der Pflege, bei der Körperpflege oder ist egal was, ein bisschen zum Reden kommt. Das hat man immer taugt, wenn die so ihr Leben ein bisschen erzählt haben.
Ja.
Weil es oft so spannend ist, was die Leute so gemacht haben mit ihrem Leben.
Und es gibt, waren welche, die so ausgefallene Berufe, wo man denkt, das gibt's überhaupt. Also so.
Na, oder so eine Lebensgeschichte, was du denkst, das, weiß nicht, würdest zum Beispiel der Person nicht zutrauen. Also ganz komische Sachen oft und lustige Sachen, also oder mal irgendwas erfunden oder keine Ahnung. Also es ist oft so lustig, was die Leute in ihrem Leben gemacht haben.
Ja.
Und da rede ich auch voll gern drüber.
Ja, das auf jeden Fall. Aber weil du gerade vorher Kinder angeredet hast, es ist ja auch so, dass Kinder, dass ja auch wichtig ist, dass die in so Trauerprozesse mit eingebunden werden und dem Kind das schon ein bisschen altersgerecht natürlich zu erklären. Ja. Es gibt da verschiedene Bücher oder auch gewisse Rituale zu haben. Aber ich habe von einer Psychologin einen Artikel geredet und die sagt, bitte lügt die Kinder nicht an. Also dieses Anlügen ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, wenn das Kind dann nämlich draufkommt, mit ein paar Jahren älter dann zum Beispiel, dass es so nicht so ist, dann sind Enttäuschungen eher mehr Thema und man sagt eher mehr, man sollte einfach bei der Wahrheit bleiben, aber halt Zeit ist so kindgerecht verpackt und dass Kinder halt einfach überhaupt kein Zeitgefühl haben und es kann sein und Kinder weinen auch und können auch trauern, was das so angeht, aber können eine Stunde später dann einfach oder aufstellen und einfach singend weggehen und weil die einfach nicht so dieses Gefühl haben, dieser Übergang.
Genau. Kann sein, dass einmal, dass das aufkommt, dass sie traurig sind und wenn dann auch was Lustiges passiert, könnten sofort wieder lachen.
Ja.
Und es ist aber normal, das ist jetzt nicht irgendwie was psychologisch Auffälliges, sondern es ist ein normales kindliches Verhalten.
Genau. Und eben, was ganz wichtig ist, hat sie da reingeschrieben in dem Artikel, dass diese Rituale Kinder ganz extrem helfen. Also wie jeder seine Abendritual hat zum Schlafen gehen, ist es einfach dieses Ritual, ob es jetzt da Kerze anzünden ist oder eben wirklich irgendwie sag, da oben im Himmel die Wolke oder sonst irgendjemanden ist wer oder irgendwelche Rituale und wenn es auch auf den Friedhof gehen ist, hat sie geschrieben, ist egal, aber wenn dieser Weg dorthin eine Kerze anzuziehen
das
ist
oder... Das ist für sie ja nicht komisch. Ich habe da die Kiddies durchaus auch mit und für meine Große, für die ist das normal, dass wir immer wieder mal Kerzen anzünden. Und sie hat zum Beispiel meine Oma ja nicht kennengelernt, aber sie kennt
gerade
sie.
Gerade nicht.
Aber sie kennt sie aus Geschichten.
Ja.
Sie weiß, wie sie ausschaut durch die Bilder und sie redet voll oft von ihr und sagt, es wäre so cool gewesen. Oder wenn sie zum Beispiel schläft, dann sagt sie, dann träume ich davon, wie die Oma dann doch noch trifft oder irgendwie so. Also sie ist trotzdem präsent, auch wenn sie nicht kennengelernt haben. Und sie weiß, wo das Grab ist und sie weiß, dass wir da einfach hingehen und eine Kerze anzünden.
Ja.
Und es setzt sie jetzt nie komisch hinterfragt. Und sie ist ja nicht arg traurig, dass man sagt, das nimmt sie jetzt so mit, sondern für sie, es war so, sie weiß das und weiß nicht, sie nimmt das irgendwie an. Kinder haben da eh oft noch ein anderes Verständnis.
Ja. Und es gibt dann wirklich auch viele Bücher, was man kaufen kann, also wirklich, wo man den Kindern das so ein bisschen nahe bringen kann, wenn man nicht weiß, okay, in was für Richtung geht's da. Ich meine, und ich glaube, da sind schon, ja, und es ist egal. Und es fängt beim Verlust von einem Haustier an. Also da geht's ja gar nicht, dass jetzt die Oma oder so verstirbt, sondern da fängt einfach am Verlust, wo sie einfach sagen, okay, das Ritual, wenn ich denke, als Kind, ich habe alle Katzen, weil ich habe ja sehr viele Katzen gehabt.
Das haben wir jetzt schon mal besprochen.
Haben wir schon mal das Thema.
Katzenfarm.
Ja, aber die habe ich, erstens mal habe ich die alle getauft. Die habe ich alle.
Waren alle Christ.
Die habe ich alle Wasser drüber geschnitten. Das war, weil ich es irgendwie.
Nein,
das nicht. Also heiraten dürften sie nicht. Aber nein, die habe ich alle. Witzig, das habe ich irgendwie, das war so mein Ritual, wenn es auf die Welt kommt, das Taufen, das war irgendwie, das hat dazugehört. Und, aber ich habe eben wirklich alle begraben und habe alle mit so einem Holzkreuz gemacht. Ganz, also das war selbstverständlich dieses Ritual, dieses Begraben.
Das haben
wir
auch gemacht. Ja. Darum wollte ich gerade vorher sagen, ich glaube, dass das Haustiere haben, die dann versterben irgendwann, gar nicht so schlecht ist für Kinder.
Ja, ja. Dass das jetzt muss
dich kümmern um ein Tier. Also es ist schon mal nie schlecht, dass du sagst, okay, ich muss Verantwortung nehmen für ein Tier, muss das regelmäßig füttern und ist so egal, zum Tierarzt gehen und so weiter. Und dann hast du irgendwann vielleicht wirklich diesen Verlust, wo du das erste Mal das kennenlernst und dass du sagst, du musst dir mal verabschieden. Das ist vielleicht so der erste Abschied.
Ja. Ja, also ich glaube.
Also mir kommt mir vor, ich habe das dort am ersten in meiner Kindheit mit Trauer zum tun gehabt. Weil eben irgendein Haustier verstorben ist.
Ja, und jedes Mal denkt man sich dann nachher, denkt man sich, bei meinem ersten Hund, der so verstorben ist, wo man sich denkt, das tue ich mir nicht nochmal an. Das sagen ganz viele eben, also ich kenne sehr viele, die sagen, ich würde voll gern wieder ein Haustier, vor allem so ältere Leute, weißt du, du sagst, ne, die sind schon alleine irgendwie, hast keinen Partner oder Ehepartner vielleicht schon verstorben, und sie sagen, ich würde voll gern ein Haustier haben, nur ich habe Angst vor dem Schmerz, wenn ich es verliere wieder.
Ja.
Obwohl man muss sagen, wenn du ab einem gewissen Alter, wenn du dann sagst, eher sollten, dass du das dann überlebst dann noch, also das Tier.
Dass du selber zuerst stirbst.
Ja. Ja, wenn du wirklich schon ein bedachteres Alter hast, weil Katze kann auch 20
Jahre. Wobei ich es schon cool finde, wenn sehe ich da die älteren Damen und Herren, wenn es irgendwie geht, noch ein Haustier zulegen.
Cool.
Weil sie haben dann wieder eine Aufgabe.
Extrem. Und vor allem, da ist jemand da. Ich kann das jetzt so nachvollziehen. Also diese zwei Katzen, ich habe ja noch zwei Katzen. Ich mag die wahnsinnig gern. Das sind für mich mein Ein und Alles, gell? Also das ist, aber die sind so ruhig.
Das Haus ist so ruhig im Vergleich zum Hund. Vor allem,
total.
Du bist für Katzen, bist du nur der Diener. Du bist,
das
wenn, ja, wenn du, wenn sie wollen, dann darfst du sie streicheln oder sie gehen zu dir hin und dann musst du sie streicheln. Das Schrepperl muss voll sein mit Chappi Chappi und das Wasserl muss frisch sein und dann sind sie zufrieden.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens. Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Ein Hund kommt her, schmiert einmal mit dir, sucht einmal den Ding. Ja. Der gibt dir da was zurück. Eine Katze, du bist wirklich, und ich meine, ja, auch meine Katzen geben mir was zurück, wenn sie dann so um mich schmieren oder mal herlegen und so weiter. Aber trotzdem, wenn
ein
sie
Hund
wollen.
Ein Hund ist schon anders.
Ein Hund ist was anderes. Und deswegen kann ich das für so viele ältere Menschen voll gut nachvollziehen, wenn sie einfach, und wenn es nur eine Katze ist, einfach nur, aber Katze ist eh, einfach nur sagst, okay, die legt sie zu dir.
Weil du hast, ich bist nicht allein.
Mhm.
Und du hast eine Aufgabe. Und
ich rede ja immer mit meinen Katzen. Ich rede mit meinen Katzen. Mein Partner kriegt die Krise. Aber mein Filou marschiert durchs Haus herum und blärt. Immer neben verzogen ohne Ende. Muss ich dazu sagen, ich bin wirklich verzattelt. Und ich sage immer, ja, Filucci, was willst du uns erzählen? Was gibt's noch? Oder guten Morgen. Und er blärt schon wieder ineinander.
Weil vor kurzem so ein TikTok gesehen, was das verarscht haben. Weißt du, dass alle Katzenmamas immer so reden?
Ja.
Ja, weißt du, wie der Futter? Ja, komm mit. Ja, komm her zur Mama.
Genau.
Ja.
Weil es so still ist. Vorher, wenn nicht, immer ich mein, hin
man
redet
automatisch mit der Kotz.
Ja, weil sie redet mit mir. Er will ja mit mir reden. Er fragt mich ja wahrscheinlich, wie es mir geht. Also das glaube ich. Glaube ich halt, dass er mich das fragt.
Ich glaube schon, dass Katzen auch kommunizieren.
Das definitiv und vor allem
auf ihre Art und Weise.
Man merkt einfach, wenn sie einen Vogel haben und wenn sie Liebe brauchen. Der Filou ist da ganz extrem. Der setzt sie hin, macht Männchen und dann muss er hoppern, dann muss ihn herumtragen.
Ja.
Und der, also ich merke auch, dieser Körperkontakt brauchen die ganz extrem. Das ist schon... Eine Katze gibt dir genauso viel Druck, aber ein Hund ist trotzdem wieder was anderes.
Ja.
Aber das, und deswegen so, ich kann das voll nachvollziehen, dass ältere für Menschen das eine wahnsinnig gute Aufgabe wäre. Und ich glaube auch, wenn ich allein wäre und ich keinen Partner hätte,
hättest du wieder 13 Katzen.
Nein, so viel Katzen nicht. Ich würde eher mehr auf dann einen Hund gehen.
10 Hund.
Verrückte Hundemutti.
Die verrückte Hundemutti geht schon wieder spazieren.
Nein, also das wollen wir ja nicht ausreizen. Boah,
dann
aber
müsst ihr das Faschiertes kaufen, gell? Dann brauche ich noch nicht mal zum Sparfahren, weil da ist es egal.
Also man kann sagen, egal, Trauer ist sowas Individuelles und Trauer, jeder, glaube ich, soll sich die Zeit nehmen, was er braucht. Und wie verrückt auch diese Rituale sind oder wie verrückt man sagt, okay, man, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, warum der über das und das so trauert. Da darf, finde ich, gar kein Mensch urteilen, weil der hat nicht, der weiß nicht, wie weh das einem tut und du weißt nicht, was für eine Beziehung der zu einem hat.
Und man weiß nicht, wie resilient der ist.
Absolut. Und man weiß auch nicht, wie oft, dass der schon vielleicht auch
einen
so
Abschied gehabt hat,
einen Abschied gehabt hat, wie der damit umgegangen ist, und auch wie er mit Trauer in seiner Kindheit aufgewachsen ist oder in seinem Ding, weil das ist ja auch nicht so. Und ich finde einfach, Trauer ist was ganz, ganz was Sensibles und da muss man einfach jeden oder auch, ich sage auch zu meinen Mitarbeiterinnen, egal was ist, nimm dir die Zeit und eben auch, wenn bei denen Tiere versterben oder sonst irgendwas, sage ich, bitte nimm dir die Zeit. Das bringt mir gar nichts. Wenn ich dann sage, na, du musst arbeiten gehen, ich meine, er kommt dann ja eh nicht, aber der soll sich die Zeit nehmen, er ist nicht beim Gedanken da, er macht seine Arbeit nur halber und bevor irgendwas passiert, ist mir lieber, er hat diese Akut-Dinge, bis er mal wirklich in diese Akzeptanz oder in dieses andere reinkommt. Ja, finde ich, hat jeder
jetzt da, hast du den Phone irgendwie
seine verloren. Zeit zu nehmen. Nein, ich wollte eigentlich ein anderes Wort, habe ich dann irgendwie so gesucht, aber das habe ich nicht.
Hast du dann irgendwie nicht gefunden?
Nein, das habe ich nicht gefunden.
Soll ich noch meine Tipps sagen, die ich rausgefunden habe?
Aus
der Literatur. Gefühle zulassen, das haben wir eh schon angesprochen. Ja. Also egal, ob es jetzt Trauer ist, Wut ist oder auch Verzweiflung. Kann natürlich auch vorkommen.
Das erlebst von mir immer wieder mal besprochen.
Dem die Jahr Verzweiflung, alle Emotionen haben wir durch.
Alle Emotionen haben wir herrschen.
Geduld mit sich selbst haben. Aber was, weil Trauern ist ein Prozess, der eben individuell ist. Und man sollte sich da auch nicht mit anderen vergleichen.
Nein.
Also das ist ganz wichtig. Also wirklich auch geduldig mit sich selbst sein. Und auch den Abschied individuell zelebrieren. Also da hast du eh schon die Beispiele gesagt, auch mit dieser Laterne und so. Oder dass du diesen Wind stoßt, also das einfach erinnert. Das sind einfach so Sachen, wo man das individuell auch die Erinnerungsstücke oder Erinnerungen an den Verstorbenen ja aufrechterhalten kann.
Mhm.
Also man muss ja nicht alles loslassen, sondern man kann, darf sie ja erinnern. Dann Auszeit nehmen, das haben wir auch schon gesagt.
Mhm.
Dann Dinge machen, die einen gut tun.
Mhm.
Also ganz sinnvoll ist irgendwas mit Bewegung, vielleicht auch in der Natur.
Bin viel spazieren gegangen.
Ja, weil natürlich Bewegung sich sowieso positiv auf die Psyche auswirkt. Und es passt dann auch in dieser Phase. Und auch Unterstützung oder professionelle Hilfe holen, wenn es ist.
Ja.
Also man sagt, ein bis zwei Wochen trauern ist durchaus normal. Und ich glaube, das ist vielleicht als Angehöriger wichtig, dass man das vielleicht ein bisschen im Auge hat, wenn man sagt, okay, von dem ist jetzt der Partner vielleicht verstorben oder ein Kind oder ist egal, oder auch ein Elternteil, dass man sagt, okay, dann muss er ein bisschen im Blick haben, da fängt sie der.
Mhm.
Und ein, zwei Wochen wirklich starke Trauer sind voll in Ordnung. Danach sollte er langsam anfangen, wieder in den Alltag zu finden. Das heißt nicht, dass er dann nicht mehr traurig ist, sondern dass er einfach schafft, seine Routinen wieder nachzugehen, dass er einfach arbeiten gehen kann, dass er das schafft, dass er auch schafft, irgendwie, weiß nicht, seinen Einkauf zu erledigen und dass er vielleicht auch drüber reden kann, dass er wieder Freunde besucht und so weiter und sich nicht komplett abschottet.
Mhm.
Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man das ein bisschen beobachtet, weil gerade wenn das ein sehr nahestehender Angehöriger ist, kann es natürlich auch sein, dass der vielleicht suizidgefährdet ist. Das würde ich jetzt gar nicht so ausschließen.
Nein, und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch diese psychologische Hilfe. Und wenn jemand einmalig wohin geht und sagt, okay, ich möchte einfach mit jemand Externes zu sprechen, das ist absolut keine Schande. Das darf einfach in unserer heutigen Zeit kein Tabuthema mehr sein, dass man sagt, okay, oder man ist abgestempelt, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Hilfe und man ist schneller da drinnen, als man glaubt.
Ja.
In so einer Phase, in so einem Strudel. Und ich finde, das ist absolut legitim und einfach nur wirklich sucht euch jemanden zum Reden. Wenn man sagt, nein, ich möchte den Schritt nicht machen, aber dass man sonst einfach mit anderen Leuten darüber redet, einfach, dass man sich nicht selbst, wie du sagst, eingraubt zu Hause und dann wirklich in ein Loch, so ein Loch reinfällt, wo man nicht mehr rauskommt allein.
Und man darf sich da nie vergleichen, weil jeder Mensch ist anders resilient, kann anders mit dem umgehen.
Mhm.
Und das kann sein, dass man sagt, okay, der war jetzt gar kein so ein nahestehender Angehöriger, aber den trifft es vielleicht trotzdem ganz arg aus irgendeinem Grund. Und das darf man dann gar nicht so abtun irgendwie.
Ja.
Und wir haben da zufällig vor kurzem jemanden getroffen, der auch bei diesem Amoklauf in einer Grazer Schule dabei war, also der dort Schüler bzw. Schülerin ist. Und ich gesagt hat, es ist ganz arg, dass eigentlich alle sehr unterschiedlich reagieren.
Mhm.
Also manche, die vielleicht eine sehr nahestehende Freundin oder Freund verloren haben, da bocken sie recht gut und finden sehr gut wieder zurück in den Alltag. Und andere, die eigentlich gar nicht so einen Bezug zu den Verstorbenen gehabt haben, tun sie aber sehr schwer, weil sie die Gesamtsituation einfach traumatisiert hat.
Ja.
Also da sieht man, dass es so individuell ist und ganz unterschiedlich, wie Leute mit einer Ausnahmesituation umgehen.
Mhm.
Genau.
Sehr cool.
Das war's. Das traurige Thema, von dem nehmen wir jetzt auch Abschied.
Jetzt nehmen wir Abschied, aber du hast noch was.
Das Zwischenhirn ist es heute.
Unser Organ der Woche. Zwischenhirn. Das kleine Organ haben wir letztens gehabt und jetzt wandern wir ein bisschen auf.
Jetzt wandern wir auf ins Zwischenhirn. Das ist nämlich zwischen Großhirn und Hirnstamm und es enthält zwei ganz, ganz wichtige Strukturen und zwar den Thalamus und den Hypothalamus. Das kann natürlich sein, dass ihr das schon mal gehört habt.
Mhm.
Und zwar der Thalamus ist die Schaltstelle für sensorische Informationen.
Mhm.
Das spricht, die Hauptaufgabe ist, dass Informationen, die übersehen, also ich sehe jetzt gut durch die Leserung, kriege ein bisschen mehr Infos über die Augen.
Gott sei Dank.
Hören, Tasten oder Geschmack.
Mhm.
Diese Infos kommen quasi zum Thalamus und werden dann weitergeleitet, damit wir richtig reagieren. Wenn wir zum Beispiel was essen, was verdorben ist und wir schmecken das, dann weißt du und speien wir gleich wieder aus. Oder spucken wir das wieder aus. Genau. Also diese Reize kommen dann ins Großhirn. Plus er wirkt auch bei der Steuerung von Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Schlaf-Wach-Rhythmus mit. Also sehr wichtig eigentlich, gell?
Mhm.
Genau. Und der Hypothalamus, der ist unterm Thalamus und der arbeitet eng mit dem Hirnstamm zusammen. Also die teilen sich die Aufgaben wieder ein bisschen auf. Wobei der Hypothalamus ist wie die oberste Kontrollinstanz, der CEO.
Ja.
Das ist der CEO auf vegetatives Nervensystem, gell?
Ja.
Der schaut, welche unwillkürlichen Körperfunktionen es gibt und der ist dafür zuständig.
Genau.
Und gemeinsam steuern sie dann wichtige Funktionen wie das Atem-Kreislauf-Zentrum. Mhm. Weil das brauchen wir nicht steuern. Also wir brauchen ja nicht alle 10 Sekunden uns dran erinnern. Ah ja, warte mal. Atmen. Ich schnaufe mal wieder. Oder auch so wie Hunger. Mhm. Ja, also dass man jetzt vergisst zu essen. Ich meine, ab und zu kommt es mal vor, dass man sagt, man hat so einen Stress. Aber prinzipiell kommt man irgendwann drauf, ah ja, essen oder trinken. Ja. Und auch die Körpertemperatur, da kann man jetzt ja auch nicht aktiv steuern. Ich sage, huh, jetzt möchte ich mal ein bisschen schwitzen. Oder ich möchte nicht schwitzen.
Ja.
Geht nicht.
Der regelt das, ja.
Genau. Und das regelt alles der Hypothalamus. Und was halt noch ganz wichtig ist, auch bei der hormonellen Regulation ist er beteiligt. Und da gibt es zwar unterschiedliche Varianten. Es sind Hormone, die er direkt ausschüttet, wie das Oxytocin, das Kuschelhormon. Oder...
Kuschelhormone.
Ja, sagt man ja Kuschelhormone.
Ja, ja.
Oder diese Releasing-Hormone. Das heißt, das sind auch nicht wirklich Hormone quasi, sondern die schüttet er aus, damit eben ein anderes Hormon noch erzeugt wird.
Ja.
Und da wäre ein Beispiel eben die Schilddrüse. Quasi er gibt dieses Releasing-Hormon ab für die Schilddrüse, damit die Schilddrüse die Schilddrüsenhormone.
Genau, und der hat da gewisse Autos, ich habe es mir so gemerkt, Autos, dass man, wie schnell, dass man, was der Körper das braucht, oder so, oh hoppala, die Schilddrüse braucht jetzt ganz dringend was. Dann habe ich mir das gemerkt, die Meldezentrale sagt, gut, jetzt schicken wir DHL los, weil DHL ist nämlich schneller wie die Post, weil Post braucht immer langsamer. Das habe ich mir so in Anatomie gemerkt. Das ist meine Eselsbrücke, was ich mir noch immer merke. Ja. Dass man sagt, okay, alles, was er so reguliert, was immer passt im Rhythmus ist, wo er so alle paar Tage quasi erst auffüllen muss, wird mit Post weggeschickt. Und der Rest, wenn ganz akut ist, dann wird DHL organisiert. Ja,
eine Tageslieferung. Musst halt extra zahlen, aber okay.
Das macht nichts.
Nein, ich finde es ja so arg, weil wie arg das Gehirn auch bei dieser Hormonregulation mitwirkt und dass es zum Beispiel diese Releasing-Hormone gibt. Das heißt, wenn du jetzt bei der Schilddrüse irgendwas hast, ist die Frage, hat die Schilddrüse was und kann die Hormone nicht produzieren?
Oder
klappt schon vorher irgendwas nicht? Ja.
Das
und diese Releasing-Hormone kommen nicht an oder werden nicht produziert. Also das ist ja so arg. Das Hormonsystem, das ist also für mich wirklich
ganz was Eigenartiges. Ganz was Eigenes. Und ich habe jetzt ein Medikament genommen, was genau auf das einwirkt und was auf die Beta-Rezeptoren eben geht und die dann eben sagt, na pass auf im Hirn, genauso jetzt da, Körper produziert das und das Hormon. Also das ist quasi jetzt ein Ding, was sie da mitten einschaltet in das Ganze.
Ja, ja.
Eine Nachricht schickt und sagt, bitte, liebes Gehirn, gib ihm Info weiter, wir brauchen das und das Hormon, das muss das Körper mehr Ding
produzieren.
Dass ich nicht ein Hormon zusätzlich einnehmen muss, sondern dass das der Körper selbst in dieser Menge produziert.
Okay, also haben sie quasi dieses Releasing-Hormon geben.
Genau.
Damit der Körper
selbst... Das hat zwischengeschaltet quasi.
Ja, es ist schon arg, was es alles gibt, gell?
Ja. Das funktioniert aber gut. Also keine Ausfälle.
Das, ich meine, das macht man eh schon auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise, ob es jetzt die Schilddrüse ist oder ob es die Pille ist im Prinzip.
Ja, genau.
Also wobei es natürlich immer dann so oft Wechselwirkungen geben kann. Also die ganzen Nebenwirkungen von der Pille, da ist man erst im Nachhinein über das gesamte Ausmaß eigentlich drauf gekommen.
Wenn es dann so Kurzschlussreaktionen da umgeht im Elektrokasten.
Nein, aber das ist wirklich, weil es eben so arg zusammenhängt, dieses Hormonsystem, also das ist ganz arg. Darum ist es auch immer schwierig, wenn man bei den Hormonen ein bisschen herummischt. Weil man hat dann immer irgendwas anderes natürlich zusätzlich.
Immer.
Also es wirkt dann immer irgendwo, wenn man jetzt nicht unbedingt will, dass das kommt, irgendein Symptom zum Beispiel.
Ja.
Wie es bei der Pille ist, dann hast du einmal die Augenwassereinlagerungen, einmal bist du depressiv.
Ja. Hör auf.
Du hast die alle durch, du gehst die da aus.
Das tun wir gar nicht durchreden, Lisa.
Ja, das war das Organ der Woche, gell?
Super.
So viel zum Zwischenhirn.
Ja.
Gut. Das war's.
Ich glaub,
wir nehmen Abschied.
Wir nehmen Abschied von euch heute, von der 30. Folge. Wir schalten unser Hirn an, es ist spät, wir gehen schlafen.
Ja. Und ihr könnt dann morgen montags wieder die Folge hören.
Morgen montags? Morgen ist ja nicht Montag.
Mein Gott, das hätte so gut gepasst. Das sehe ich, weißt du?
Weil ich glaube, es ist Sonntag. Es tut mir leid. Herz am Montag einfach unsere neue Folge.
Es hat nicht funktioniert.
Nein, es tut mir leid. Mein Hirn hat jetzt zu wenig geschalten.
Du warst schon ausgeschalten.
Da haben wir jetzt nicht mehr funktioniert.
Da sind mehrere Abteile schon
geschlafen. Schlafend.
Standby.
Na gut.
Trotzdem, in diesem Sinne,
bleibt gesund und wir hören uns.